Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute spreche ich mit Anne nicht nur über die Schwangerschaft und Geburt ihrer Tochter, sondern auch über ihr sehr turbulentes Wochenbett und die turbulenten Jahre, die darauf folgten. Im Zuge ihrer Schwangerschaft hat Anne Symptome bemerkt, die sie nicht ganz einordnen konnte, die aber immer der Schwangerschaft zugeschrieben wurden. Und als ihre Tochter dann 6 Wochen alt war, wurde festgestellt, dass Anne an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist und den Gendefekt BRCA2 hat. Und die Überlebensrate bei Bauchspeicheldrüsenkrebs liegt bei etwa 5%. Das heißt, ihr wurden erstmal palliative Maßnahmen vorgeschlagen. Sie hat aber eine Chemo gemacht, die gut angeschlagen ist und konnte dann operiert werden und lebt mittlerweile ein gesundes, glückliches Leben und ist zurzeit symptomfrei. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, und auch wenn ich weiß, dass das eine sehr, sehr seltene Erkrankung ist, gerade bei jungen Frauen, hoffe ich doch, dass diese Geschichte vielleicht die eine oder andere Familie, die in einer ähnlichen Situation gerade ist, erreicht und dort vielleicht etwas Mut und Hoffnung machen kann. Die Folge heute ist die letzte vor meiner Sommerpause. Ich werde den gesamten Juli keine neue Podcast-Folge veröffentlichen und bin dann im August mit weiteren Geburtsgeschichten wieder für euch da. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und jetzt erst einmal viel Freude beim Zuhören von Annes Geburtsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Magst du dich vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ich bin Anne, bin 32 Jahre alt, lebe in Hamburg mit meinem Freund und meiner Tochter Leni, bin Lehrerin und habe mich jetzt vor kurzem selbstständig als System- und Resilienzcoach gemacht.
Spannend. Bevor wir mit deiner Geburtsgeschichte anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber, denn ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und kann dir dazu gar nicht so viel erzählen. Ich weiß lediglich, dass ich zum Stichtag gekommen bin und dass es relativ leicht war.
Okay. Die Geburt oder die Schwangerschaft von Leni, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Nee, Leni war auf jeden Fall ein absolutes Wunschkind und bin auch super glücklich darüber, dass das dann alles funktioniert hat und dass alles so verlaufen ist, wie es dann verlaufen ist.
Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
Ich hatte immer schon einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus und also wir haben es ja sowieso bewusst versucht und als ich dann 2-3 Tage drüber war, dann habe ich mir schon gedacht, okay, alles klar, diesmal sollte es dann wahrscheinlich geklappt haben. Das hat dann auch gleich angezeigt und dann war die Freude natürlich sehr groß.
Ja, bist du denn gleich zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Tatsächlich bin ich gleich zum Frauenarzt gegangen, weil ich davor sowieso hin und wieder beim Arzt war, weil als wir dann eben sagten, wir wollen schwanger werden, habe ich mich erstmal untersuchen lassen und habe mir meinen Frauenarzt gesucht, weil wir damals nämlich auch, ich habe in Wien gelebt und wir sind dann ins Burgenland gezogen und mussten mir dann sowieso meine ganzen Ärzte neu suchen und war dann da so quasi sowieso gerade aktuell beim Arzt und bei meinem Frauenarzt eben und bin dann gleich hingegangen, so gefühlt nichts sehend und der hat dann auch nicht viel sagen können, aber
Und hast du dich um eine Hebamme gekümmert oder wusstest du überhaupt, dass du dir vielleicht eine Hebamme suchen solltest?
Ehrlich gesagt wusste ich es nicht. Mein Frauenarzt hat auch immer gesagt, es wäre jetzt nicht notwendig, aber ich wollte dennoch für mich einfach im Wochenbett und für die Zeit danach ganz besonders eine Hebamme haben. Und da wir im Burgenland gelebt haben, war es dann auch so, okay, man hat da nicht so die Qual der Wahl, sondern wenn man eine kriegt und wenn man sogar die bekommt, die man präferiert, dann kann man riesiges Glück haben und dann kann man sich super doll freuen. Und so war das dann dementsprechend auch, dass ich meine Wunschhebamme da bekommen habe und ja, mit der auch ganz, ganz glücklich war. Die hat uns super begleitet, sowohl vor der Schwangerschaft, worüber ich dann auch sehr dankbar war, als dann auch eben
Vor der
danach.
Geburt, in der Schwangerschaft.
Entschuldigung, genau, vor der Geburt.
Okay, und wie ging es dir in der Schwangerschaft, gerade auch im ersten Trimester, körperlich?
Das erste Trimester war ganz in Ordnung. Also ich hatte wenig Beschwerden. Das Einzige, was ich wirklich absolut nicht runterbekommen habe, war Sauerrahm. Und das war nämlich genauso diese Grillzeit, die dann angefangen hat. Und so mit Kartoffeln und Sauerrahm, was ich halt einfach so, so gerne esse. Das habe ich einfach nicht runterbekommen. Aber ansonsten ging es mir das erste Trisemester sehr, sehr gut.
Okay. Und hattest du zu der Zeit schon viele Freunde, die auch schon Kinder hatten? Wusstest du, was vielleicht so auf dich zukommt, auch was die Geburt angeht?
Ja, ich hatte in meinem Umkreis zwei Freundinnen, die auch schon Kinder hatten, mit denen ich sehr, sehr eng war und wo ich dann eben auch so ein bisschen babysitten konnte und Baby halten konnte und sowas und habe dann natürlich auch mit denen über die Geburt gesprochen und das war teilweise mit gemischten Gefühlen, aber ja. Unterm Strich konnte ich mir sowieso nichts drunter vorstellen. Ich habe von Anfang an gewusst, dass es schmerzhaft werden könnte, was es dann ja auch schlussendlich war. Aber ja.
Und stand für dich von Anfang an der Geburtsort fest? Oder wie hast du dich auch zusammen mit deinem Partner für den Geburtsort entschieden? Und wie habt ihr euch auch gemeinsam auf die Geburt dann noch vorbereitet?
Mir beziehungsweise uns war es sehr wichtig, dass das Krankenhaus eine Kinderstation hatte und im Burgenland war es dann eigentlich klar, dass das Oberwart wird. Und ja, da war dann eigentlich nicht viel Spielraum, weil eine Hausgeburt oder anderes kam für mich nicht in Frage. Ich wollte auf jeden Fall im Krankenhaus entbinden und dann eben auch im allerbesten Fall in einem Krankenhaus mit einer Kinderstation und dann fiel die Wahl dann eben auf Oberwart.
Okay. Und dann fing ja in deinem zweiten Trimester irgendwann Symptome an, die, wie sich dann später herausstellte, nicht schwangerschaftsrelated waren. Wann hast du gemerkt, irgendwas ist vielleicht anders? Oder wann hast du Symptome verspürt und was waren das für Symptome?
Das fing ungefähr im sechsten Semester, im
sechsten Monat.
Im sechsten Schwangerschaftsmonat an. Dass ich super starke Oberbauchschmerzen bekommen habe und auch Rückenschmerzen. Natürlich habe ich mir dann immer gesagt, dass das mit der Schwangerschaft zu tun haben muss, weil alles andere war ja irgendwie, ich war schwanger, was soll denn sonst anderes in meinem Körper gerade passieren? Und dann gerade so Magenschmerzen, das Kind wächst, Rückenschmerzen, braucht man keiner Schwangerin, glaube ich, sagen, dass die dazugehören. Und dann war ich halt auch häufiger beim Frauenarzt, der eben nichts gefunden hat, der mir Reni und ein bisschen Schwangerschaftsmassagen und sowas verschrieben hat. Und dann ging das auch teilweise für den Moment. Aber es hat sich dann ja natürlich herausgestellt, dass das eben nicht alles nur schwangerschaftsbedingt war, sondern sich da eben schon in der Bauchspeicheldrüse ein riesiger Tumor breit gemacht hat.
Aber die Diagnose kam ja dann nach der Schwangerschaft erst. Gab es vielleicht dann rückblickend, außer den Magenschmerzen und den Oberbauchschmerzen und den Rückenschmerzen, gab es noch mehr Symptome, die du vielleicht in dem Moment nicht zuordnen konntest, wo du dann im Nachhinein sagen konntest, das war schon der Tumor?
Es hat natürlich mit Rückenschmerzen und Oberbauchschmerzen im sechsten Semester angefangen, im sechsten Schwangerschaftsmonat.
Alles gut, können auch Semester sein, neun Semester Schwangerschaft.
Aber im Laufe der Schwangerschaft ist es dann noch schlimmer geworden, dass ich keine Mahlzeiten mehr bei mir behalten konnte. Ich habe mich sehr viel übergeben müssen. Ich konnte kaum noch essen, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr auf dem Rücken liegen und habe dann auch die letzten Wochen, bevor Leni dann eingeleitet wurde, Schmerzmittel genommen, die ich ganz akribisch geviertelt habe, die Tabletten, die ich da hatte, um halt möglichst wenig zu mir zu nehmen, eben aufgrund von Leni einfach, aber auch um so ein bisschen Linderung zu verspüren. Und Genau, es war dann wirklich so, dass ich nicht nur körperlich damit wirklich zu kämpfen hatte, sondern auch psychisch, weil ich Phasen hatte, wo ich einfach echt nicht mehr konnte. Ich hatte solche Schmerzen. Ich konnte schon ab dem 7., 8. Monat kaum noch schlafen. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn das jetzt schon anfängt und dass die Kleine noch nicht mal da ist, wie soll es dann werden, wenn sie dann überhaupt da ist? Und
Und gab es während dieser Zeit seitens der Ärzte irgendwie schon mal einen Verdacht, dass es was anderes sein könnte als jetzt nur Schwangerschaftsbeschwerden? Und haben alle einfach nur gesagt, das muss die Schwangerschaft sein?
Alle haben gesagt, das ist quasi die Schwangerschaft und das ist auch alles in Ordnung. Und meine Werte, meine Blutwerte und sowas, die waren auch alle vollkommen in Ordnung. Und Leni ist toll herangewachsen, hatte keine anderen Merkmale, wo man da irgendwie hätte sagen müssen, okay, irgendwas entwickelt sich da nicht richtig oder sowas. Also uns ging es beiden laut Labor und laut Untersuchungen immer einwandfrei. Und man hat niemals einen Verdacht geschöpft, vor allem, weil man ja auch die Bauchspeicheldrüse aufgrund des Kindes, aufgrund von Leni, die vor mir ja lag, auch gar nicht hätte sehen können.
Und also du hast schon gesagt, es war für dich psychisch auch anstrengend. Hast du es auch immer auf die Schwangerschaft geschoben oder hast du für dich vielleicht auch irgendwann gedacht, halt, hier stimmt was nicht, vielleicht ist das doch was anderes?
Also ich muss sagen, ich habe ein relativ gutes Körpergefühl. Ich habe, als die Beschwerden angefangen haben, mir echt gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt im 6. Monat, ich bin körperlich super fit, habe super viel Sport davor gemacht und war auch total mobil und sowas. Auch während der Schwangerschaft hatte ja kaum Beschwerden, dass ich mir schon immer wieder dachte, hey, das kann doch nicht sein. So kann doch nicht eine Schwangerschaft verlaufen. Das kann doch nicht bei jedem sich so anfühlen. Und dann gerade so gegen Ende der Schwangerschaft dachte ich mir echt so, stopp, hier stimmt irgendwas nicht und ich kann halt einfach nicht mehr, weshalb Leni dann auch eben frühzeitig geholt wurde, beziehungsweise die Schwangerschaft eingeleitet wurde.
In der wievielten Woche warst du, als du eingeleitet wurdest?
In der 35. Woche.
Ah, okay, also wirklich früh, früh.
Ja.
Geil. Wie ging es dir am Tag der Einleitung? War das dann eine große Erleichterung, dass es jetzt losgeht und es dir dann endlich besser geht?
Ja, es war wirklich eine absolute Erleichterung. Ich bin nämlich ins Krankenhaus gegangen zur Vorstellung und dann habe ich denen nämlich, also ich war sowieso davor schon häufiger im Krankenhaus bei denen, weil mein Frauenarzt dann eben nicht da war und im Burgenland ist es dann so, dass man dann meistens gleich ins Krankenhaus fährt, weil da auch meine Hebamme praktiziert und genau, deshalb kannten die mich dort schon, die hatten mir auch Schlafmittel verschrieben, dass ich da eben ein bisschen zur Ruhe komme, die letzten Wochen vor der Geburt und dementsprechend war ich dann eben da und habe dann gesagt, okay, hier stimmt irgendwas nicht und ich muss quasi für mich demnächst einfach Leni auf die Welt bringen, weil ich merke, dass ich es halt einfach nicht mehr körperlich schaffen würde, sie halt wirklich auf die Welt selber bringen zu können, wenn das jetzt hier noch so einige Wochen weitergeht. Und da man dann eben gesehen hat, dass mein Gebärmutterhals sowieso noch nicht mehr vorhanden wäre und sie sich wahrscheinlich sowieso demnächst selber auf den Weg gemacht hätte, haben sie dann eben gesagt, okay, das ist in Ordnung, wir leiten das jetzt ein, wir können das guten Gewissens machen, sie ist groß genug für die Woche und sieht kräftig aus und genau.
Gab es da im Vorfeld Gespräche drüber, weil 35. Woche ja wirklich noch früh ist, dass es eventuell sein kann, dass sie auf die Kinderintensivstation muss und so weiter?
Gab es. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die in dem Moment ein bisschen ausgeblendet habe und mich dann auf die Entscheidung der Ärzte dann verlassen habe, dass wenn sie gesagt hätten, hey, Frau Horvath, Sie müssen auf jeden Fall noch 2 Wochen durchhalten oder sowas, das ist zu früh, dann hätte ich es auf jeden Fall gemacht und geschafft. Aber mit dem, dass sie dann eben sagten, okay, machen wir und es schaut alles gut aus, dann habe ich mich darauf auch verlassen und war für mich einfach so diese Erlösung, okay, jetzt geht's los. Und ich habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, in dem Moment, in diesem körperlichen Zustand dann zu gebären.
Wie wurdest du eingeleitet?
Mit einer Tablette.
Prostaglandin. Quatsch, nee, die Tablette ist wahrscheinlich das Zytotec.
Gut möglich. Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr so sagen, aber es kommt mir bekannt vor, was du da sagst.
Okay. Und hat es lange gedauert, bis die Tablette Wirkung gezeigt hat, oder ging es schnell?
Es war so, dass ich schon ein bisschen mulmiges Gefühl hatte, weil ich so laienhaft mir dachte, okay, wenn die Tablette jetzt eingeführt wird, dann geht's auch sofort los. Aber sie sagten dann eben sowieso schon von vornherein, dass das auch 2, 3 Tage dauern kann. Und ich mir nur dachte so, oh Gott, was mache ich denn jetzt noch so lange hier im Krankenhaus? Aber Gott sei Dank habe ich schon nach 2, 2,5 Stunden so das erste Ziehen tatsächlich gespürt. Was aber nicht bedeutet hat, dass Leni dann sich sofort auf den Weg gemacht hat, sondern hat es nochmal 30 Stunden gedauert, bis sie wirklich das Licht der Welt erblickt hat.
Okay, und in diesen 30 Stunden, du hattest so ein bisschen Ziehen, hatte diese, sage ich mal, Vorwehen oder diese Öffnungsphase, vielleicht hat das lange gedauert oder wann ging es so richtig los?
So richtig los ging es erst 20 Stunden später oder so oder 25 Stunden später, also die Geburt und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann im Kreißsaal war, obwohl ich war früher im Kreißsaal, weil ich dann noch eine PDA bekommen habe, weil die Wehen dann wirklich schon so stark und so kräftig waren und der Gebärmutterhals, der Gebärmuttermund, ja, der Muttermund sich ja einfach nicht geöffnet hat. Und dann habe ich mir was spritzen lassen. Also dann habe ich mir eine PDA geben lassen, weil ich auch wirklich so nicht mehr konnte.
Ja. Und wie war dann so die letzte Phase der Geburt nach der PDA?
Laienhaft auch wieder von mir, weil ich dachte, ich entbinde mit PDA. Das war ja dann quasi nicht so. Ich durfte ja dann nicht mehr drücken, kurz bevor es hieß, Leni kommt. Und dann war es halt echt so wie so ein Schlag. Also wirklich wie wenn man beim Sport von einem Ball von der Seite getroffen wird. Und so war das dann auch gleich mit den Wehen. Ich dachte, ich konnte nicht mehr stehen. Ich konnte gar nichts mehr. Es war wirklich, wirklich intensiv.
Ganz und kurz, weil du gerade sagst, drücken, das heißt, du hattest eine PDA, wo du selber
genau
drücken konntest. Ich glaube, das ist auch nicht in allen Krankenhäusern immer üblich, dass das so gemacht wird, für die, die jetzt zuhören und denken, hä, drücken. Genau, es gibt so PDAs, wo man halt quasi selber immer nachschieben kann, wenn man möchte.
Und ich habe die ganze Zeit nachgeschoben. Ich glaube, man durfte alle 15 Minuten oder sowas nachschieben und ich habe alle 15 Minuten nachgeschoben, weil ich so Angst hatte vor diesen Wehen, weil sie mich so fertig gemacht haben einfach. Ich muss dazu auch noch sagen, ich habe halt in der Schwangerschaft dann noch abgenommen. Also ich hatte weniger Gewicht als zum Start der Schwangerschaft, weil ich halt einfach die letzten Wochen kaum noch essen konnte und mich regelmäßig übergeben habe. Weshalb ich halt körperlich wirklich sehr, sehr geschwächt in diese ganze Sache gegangen bin.
Und dann zum Schluss haben die Ärzte gesagt, PDA ausschleichen lassen, damit du spürst für die Pressphase, was dich dann total rausgeworfen hast. In welcher Position warst du dann?
Ich war stehend, weil ich aufgrund von diesem Tumor ja schon sowieso Wochen davor nicht mehr richtig liegen konnte und sich das Liegen und diese Presswehen ganz unangenehm angefühlt haben. Aber dann schlussendlich die letzten 2, 3 Presswehen habe ich dann doch, bin ich doch gelegen. Und dann kam Leni auch ganz schnell, Gott sei Dank.
Okay, wie ging's ihr mit ihren 35 Wochen?
Ihr ging's super. Also ihr ging's wirklich ganz, ganz toll. Mir ging's dann halt nur nicht so gut. Also sie wurde mir auch gleich auf die Brust gelegt und es war so erst so dieses, was man so denkt, okay, was man aus Filmen auch so kennt, dieses Kind muss schreien, sonst ist halt irgendwas. Und Leni hat einfach nicht von Anfang an geschrien. Sie war halt so, sie hat echt so gefühlt für mich minutenlang gebraucht, bis sie halt wirklich so den ersten Ton von sich gegeben hat. Und dann wurde sie auf meine Brust gelegt und dann hat sie auch dieses Kolostrum gleich zu Beginn ein bisschen genippt und dann habe ich aber gemerkt, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Dann habe ich meinem Partner gesagt, soll Leni bitte von mir runternehmen, weil ich habe Angst, dass sie mir gerade runterfällt. Habe es innerlich irgendwie gespürt, dass irgendwas tropft. Und ich habe dann natürlich auch die Plazenta, die ist dann aus mir rausgekommen, also die habe ich dann nochmal
geboren,
ja. Und die hat man sich dann angeschaut und dann ist auch noch ein weiterer Arzt gekommen, weil sie sich unsicher waren, ob die sich halt komplett gelöst hatte. Und dann war quasi Entwarnung. Plazenta hat sich gut gelöst, die Hebamme hat alles fertig gemacht. Und währenddessen habe ich schon gemerkt, wow, mir wird irgendwie schlecht, mir wird irgendwie unwohl. Und mein Partner soll bitte Leni von mir runternehmen, weil ich das Gefühl habe, dass mir so schwarz vor Augen wird. Und das war dann dementsprechend auch so. Es hat sich die Plazenta nicht ganz gelöst, sondern es waren noch Plazenta-Reste in mir drin, weshalb ich auch wirklich dieses tropfende Gefühl nicht nur gespürt hatte, sondern es ist wirklich vom Tisch runtergetropft. Und ich kann mich nur daran erinnern, wie alle ganz nervös um mich herum waren, mein Partner mit Leni rausgeschickt worden ist, ich in den Not-OP geschickt wurde, alle ganz, ganz hektisch dort waren und ich dann auf dem Weg dort runter dann das Bewusstsein dann eben schon verloren habe, weil ich halt in dieser Zeit die Hälfte meines Blutvolumens verloren habe und das halt alles super, super knapp war. Was ich allerdings auch erst ein, zwei Tage danach erfahren habe, dass es da eben schon sehr, sehr knapp war und sie gar nicht gewusst hätten oder gewusst haben, ob sie mir das Leben retten können, weil ich halt einfach zu dem Zeitpunkt schon so viel Blut verloren habe. Aber es ging ja alles gut. Sie haben auch meine Gebärmutter retten können, was für mich jetzt, ne, wenn es um Leben und Tod geht, dann hätte ich auch gesagt, dann sollen sie mir entfernen, damit sich das Ganze halt eben schließt. Aber sie haben relativ schnell dieses Plazenta-Stück dann gefunden und die Gebärmutter konnte sich selber schließen. Und genau, dann habe ich Infusionen bekommen oder halt Bluttransfusionen bekommen. Und habe mich dann auch relativ schnell wieder erholt und war dann, glaube ich, 3, 4 Stunden später auch wieder bei Leni, weil ich weiß noch, wie ich runtergeschoben wurde und sagte, es gibt dir keiner die Flasche, ich komme gleich wieder, ich still sie wirklich ganz alleine. Ich weiß nicht, wie mein Partner wirklich am Gang mit ihr stand und alle so aufgeregt waren, dass sie und mein Partner eben so ein bisschen vergessen wurden, bis mein Partner dann eben zu den Schwestern gegangen ist und sagte, oh, ich glaube, sie hat jetzt mal Hunger. Und dann hat sie so aus so einer Pipette oder sowas, da hat sie dann was zu essen bekommen. Und genau, dann haben sie beide auf mich oben gewartet wieder.
Wie war es dann, wieder bei ihr zu sein und konntest du sie dann anlegen und stillen?
Das ging relativ schnell. Es war irgendwie, also da muss ich wirklich sagen, da ist es wie, als wenn mich irgendwas von, ja, so Mutterinstinkte, menschliche Instinkte so geleitet haben. Es hat wirklich auf Anhieb geklappt. Ich habe irgendwie so für mich gewusst, wie ich Leni richtig halten muss, wie ich es mir bequem machen konnte nach der Geburt, nach der OP. Sie war super genügsam. Sie war Gott sei Dank stark und kräftig genug, dass sie an der Brust zumindest ein bisschen trinken konnte. Man hat sie dann natürlich noch zugefüttert und so. Aber sie war ganz, ganz tapfer und hat das ganz toll gemacht. Und ja, also es war ja wirklich schön, dann wieder bei ihnen zu sein.
Wie lange warst du dann noch im Krankenhaus und in welcher körperlichen Verfassung warst du, als du dann mit deinem neuen Baby nach Hause gegangen bist?
Ich war 5, 6 Tage ungefähr im Krankenhaus, weil man eben schauen musste, dass das Blut, was ich bekommen habe, komplett umgewandelt wurde wieder und alles so gepasst hatte. Und dann durfte ich nach 5, 6 Tagen das Krankenhaus verlassen. Wo die Ärzte eben auch schon meinten, boah, das haben sie aber auch noch nie gesehen, dass das so schnell ging, weil eigentlich haben sie gedacht, dass ich länger im Krankenhaus bin, was man jetzt schlussendlich dann wieder zurückführt auf den Tumor, der natürlich super aktiv da in meinem Körper war, ganz viel aufgesaugt hat, ganz viel umgewandelt hat und so weiter und so fort. Das ist so deren Spekulation. Und während des Krankenhausaufenthaltes bin ich 2, 3 Mal zum Arzt im Krankenhaus gegangen, weil ich halt so wahnsinnige Oberbauchschmerzen hatte. Was zurückzuführen war von den Ärzten, ich wurde bei der Geburt von dem Arzt Christellert. Genau. Ja. Und das natürlich genau in dem Bereich, wo halt dieser Tumor für mich vom Schmerzpunkt halt eben auch lag und dementsprechend hat man auch immer gesagt, dass da innen drin irgendwie so eine Art Bluterguss vielleicht ist, eine kleine Verletzung und dass das alles normal ist, aber abklingt. Aber ich konnte halt einfach nicht auf meinem Rücken liegen und mich drehen und Leni richtig heben, ich konnte nicht lange sitzen. Habe ich ja auch alles akzeptiert und verstanden, weil ich ja eben gerade auch ein Kind auf die Welt gebracht habe und das jetzt ja auch nicht ganz so ohne ist und da ja auch ein bisschen Zeit braucht, bis man da wieder auf die Beine kommt. Aber es hat sich für mich dennoch die ganze Zeit angefühlt, als wenn da irgendwas nicht stimmt. Und meine Hebamme war dann eigentlich die, die sehr, sehr feinfühlig war und dann eben auch beim ersten Hausbesuch sagte, wo ich nichts bei mir behalten konnte und immer weniger wog, weil Leni natürlich an meiner Brust getrunken hat. Und das für mich auch immer so ein bisschen war, dieses, okay, ich habe sie jetzt gestillt und in 1 bis 2 Stunden muss ich sie wieder stillen. Und wie schaffe ich das bloß? Und dann weiß ich noch, wie ich meinen Partner mal losgeschickt habe, zumindest Säfte zu holen und irgendwie sowas, dass ich halt so flüssige Nahrung zumindest so ein bisschen und ein paar Vitamine und so zu mir nehme, weil alles Feste oder sowas, an das war gar nicht zu denken. Ich konnte es einfach nicht runterkriegen und der Gedanke, irgendwas zu kauen und das zu schlucken, das war so anstrengend vom Gedanken her, dass ich einfach nicht wollte.
Was? Und was hat die Hebamme dann vorgeschlagen oder gemacht?
Genau, sie hat mich dann nochmal, als sie Dienst im Krankenhaus hatte, hat sie mich nochmal ins Krankenhaus holen lassen, weil sie einfach nochmal einen kompletten Check machen wollte. Sie wollte sehen, ob da halt wirklich nicht mehr kaputt gegangen ist beim Kristellern, ob da irgendwie, weiß ich, Zwerchfell oder sonst was, irgendwie da vielleicht ein bisschen was eingerissen ist oder eingeklemmt ist, wie auch immer. Und sie war eigentlich der springende Punkt, der weshalb ich eben sagte, okay, ja, dann mache ich das jetzt, weil ich habe mich so ein bisschen hilflos gefühlt. Was soll ich dann sagen? Du hast gerade ein Kind zur Welt gebracht und gehst dorthin und sagst, dir tut halt der Oberbauch weh, der Rücken tut weh. Und ich hatte so ein bisschen Angst auch, ein bisschen Sorge, dass so wie in der Schwangerschaft, also es waren alle total lieb und hilfsbereit, aber irgendwie hat mir während der Schwangerschaft niemand so richtig helfen können und dann halt auch in Anführungsstrichen glauben können, weil vom Labor und das, was alle testen konnten, das ja alles einwandfrei aussah. Es war ja kein Punkt da, wo man hätte sagen können, okay, da könnte man nochmal nachhaken oder sowas. Und da mache ich auch überhaupt gar niemandem irgendeinen Vorwurf oder sowas. Aber das war einfach so für mich, dass ich da so ein bisschen mir dachte, okay, Piano, Anne, vielleicht ist es ja wirklich nur die Schwangerschaft. Vielleicht ist es ja wirklich nur Leni, die da mit ihren Füßchen herumtritt und so weiter. Und sie hat dann mich eben ins Krankenhaus bestellt und da hatte ich einen Ultraschall als erstes. Und beim Ultraschall, weiß ich noch, der hat ewig lang gedauert. Da sind währenddessen 2, 3 Ärzte dazugekommen und die haben da was Faustgroßes eben im Bauchraum gefunden. Wahrscheinlich haben sie dann gesagt, okay, sieht aus, als wäre es in der Bauchspeicheldrüse oder beziehungsweise ein Arzt hat dann gesagt, ja, das ist definitiv in der Bauchspeicheldrüse. Dann bin ich auch gleich im selben Moment noch ins MRT gekommen und habe da ein MRT mit Kontrastmittel bekommen. Das wurde dann auch ganz schnell ausgewertet. Und dann dachte ich mir schon, als ich wieder aufgerufen wurde und die Türen aufmache und dann plötzlich 5 Ärzte sitzen und mich anschauen und mir erstmal Wasser anbieten und sagen, ich soll mich hinsetzen, dachte ich mir schon so, okay, gut, hier stimmt jetzt irgendwas nicht. Und dann haben sie mir eben gesagt, sie gehen davon aus, dass da ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse ist. Aber sie können es nicht mit Gewissheit sagen, weil es statistisch gesehen ja auch absolut nicht zu meinem Alter passt. Ich war zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt. Und obwohl, nee, 29, ich bin gerade 29 geworden. Und ja, das hat einfach nicht...
Was sind die Statistiken? Wie alt sind normalerweise Menschen, die einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse haben?
65, 70... Also deutlich älter. Da fängt das im Durchschnitt an. Und viele auch erst so mit 75, 80. Gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, die das früher haben. Aber so in der Regel, so statistisch gesehen, in Deutsch, Österreich und der Schweiz, Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das eben so mit um und bei 70. Mhm. Genau.
Wie ging es dir in dem Moment?
Es waren so gemischte Gefühle. Ich habe ehrlich gesagt davor noch nie richtig Berührungspunkte mit Krebs gehabt oder mit einem Tumor. Das war so für mich so, okay, und was bedeutet das jetzt? Und was machen wir jetzt? Und dann haben sie gesagt, okay, um das halt erstmal sicher ausschließen zu können, muss ich nach Graz und dort eine Biopsie vornehmen lassen. Und da bin ich auch mit meinem Partner und Leni dann ein paar Tage später aufgenommen worden, habe eine Nacht dort geschlafen. Weiß ich noch, wie ich das dann alles präpariert habe mit Fläschchen und sowas, weil ich zu dem Zeitpunkt ja dann auch nicht mehr stillen konnte, weil ich dann eben eine Narkose bekommen habe und sie mir empfohlen haben, für den Zeitraum dann auf jeden Fall nicht zu stillen. Und dann habe ich Leni quasi schon an die Flasche ein bisschen gewöhnen müssen, diese 2, 3 Tage. Und ja, aber wie ging es mir denn schlussendlich dabei? Es war so ein Trance-Zustand, weil ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Also ich weiß noch, meine Schwiegermutter war mit mir im Krankenhaus und die hat sofort die Hände über den Kopf geschlagen und war todesbetrübt. Und für mich war das irgendwie so, ja, natürlich habe ich gewusst, was Krebs ist. Und natürlich weiß ich, was ein Tumor ist. Aber hat das jetzt so, also bedeutet das jetzt, dass ich sterbe? So war das jetzt so für mich. Es hat mir keiner so richtig sagen können. Vor allem habe ich auch nicht gewusst, was Bauchspeicheldrüsenkrebs ist. Natürlich weiß ich jetzt, dass es einer der härtesten und aggressivsten Krebsarten ist, die es gibt und die eine Überlebensrate von unter 5% zeigt. Ja, aber natürlich auch mit dem, dass es halt meist erst zu spät diagnostiziert wird, weil die Bauchspeicheldrüse keine Beschwerden in dem Sinne mit sich gibt, sondern halt erst, wenn er metastasiert ist und wenn er dann halt größer ist und andere Organe ausfallen und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, bin da super naiv und super laienhaft an die Sache gegangen, dass mein Umfeld, glaube ich, schon früher gecheckt hat, okay, hey, da geht es jetzt um was, als ich jetzt vor allem, weil für mich war es eher so, okay, Gott sei Dank, man hat was gefunden, ich bin kein Hypochonder, es war wirklich was und ich bin froh, dass mir jetzt geholfen werden kann. Das war so mein erster Gedanke, aber ich wusste ja nicht, dass es eigentlich gar nicht so viel Möglichkeiten gibt, um mir zu helfen.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich habe jetzt gerade auch gedacht, wahrscheinlich, oder ich vermute, wusstest du eigentlich, was die Aufgabe deiner Bauchspeicheldrüse ist? Weil ich glaube, die Bauchspeicheldrüse ist auch so ein Organ, was irgendwie, da wissen vielleicht viele gar nicht, was die eigentlich macht. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
Ich habe erstens absolut keine Ahnung gehabt, was sie macht. Ich habe erstens überhaupt keine Ahnung gehabt, wo sie sitzt oder wie sie gar aussieht. Auf jeden Fall hat die Bauchspeicheldrüse eben zwei Funktionen. Einmal eben die Produktion für Insulin und sie bildet dann auch noch Enzyme zur Fettverdauung. Genau, also es ist ein lebenswichtiges Organ, was in ja, beider Fällen unumdingbar ist, dass man das benötigt.
Ja, ich glaube, mir ist es auch erst bewusst geworden, wie wichtig das ist, als jemand in meinem, sag ich mal, weiteren Umkreis, nicht jemand, der mir irgendwie nahesteht, an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankt ist und dann in der Folge daran gestorben ist, wo ich dann auch total schockiert war und dachte, okay, so wichtig ist es. Genau, also die Bauchspeicheldrüse auf jeden Fall ein wichtiges Organ. Wann hat es bei dir angefangen, dass du vielleicht gegoogelt hast, Bauchspeicheldrüsenkrebs? Oder also wann bist du quasi aktiv geworden, dir selber auch Informationen zu suchen zu dem Thema?
Kurze Unterbrechung der heutigen Folge. Ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast unterstützen würdest, indem du zum Beispiel jetzt auf Pause drückst und dann das Abonnierzeichen in deiner Podcast-App findest. Oder wenn du bei Spotify oder Apple Podcast zuhörst, eine Bewertung hinterlässt. Bei Apple Podcast kannst du neben der Sternebewertung gerne auch noch zwei, drei Sätze dazu schreiben, warum dir der Podcast gefällt. Das hilft mir einfach, den Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Menschen von diesem Wissen profitieren können. Und auch freue ich mich sehr über finanzielle Unterstützung für den Podcast auf buymeacoffee.com/Geburt. Da kannst du mich virtuell auf einen Kaffee einladen. Und jetzt geht es weiter mit der Geburtsgeschichte.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Zeit, wo ich erkrankt bin, vielleicht zwei, drei, vier Mal irgendwas gegoogelt habe, und dann gar nichts. Nicht, weil ich mich jetzt aktiv davon distanzieren wollte, sondern als mir dann die Prognosen und das, was damit einhergeht, erklärt und erläutert wurde, dachte ich mir so, okay, und was soll ich jetzt noch googeln? Wesentlich Positiveres als die Tatsache, ich muss das jetzt durchziehen und ich muss beißen und ich muss kämpfen und ich muss es schaffen, gab es ja nicht. Das hätte ich im Internet nicht finden können, in irgendeinem Artikel. Ich weiß ja, wie es jetzt ist. Dadurch, dass ich das so ein bisschen öffentlich gemacht habe mit meiner Erkrankung, weiß ich, wie wenig Positives dort im Internet zu finden ist, weshalb Menschen, die mich finden, sehr, sehr dankbar dafür sind, dass es doch noch solche Ergebnisse auch gibt und solche Wendungen in dieser Geschichte. Dementsprechend, nein, ich habe eigentlich so gut wie nichts gegoogelt und
Ja. Okay, zurück zur Biopsie nach Graz. Wann kamen da die Ergebnisse und wie alt war Neni, als du die Diagnose bekommen hast?
Leni war zu dem Zeitpunkt 6 Wochen alt. Die Ergebnisse kamen ungefähr eine Woche später und ich wurde angerufen und sollte nochmal erneut nach Graz kommen zur Diagnoseverkündung. Und da dachte ich mir schon so, wieso kann man mir nicht am Telefon sagen, dass alles in Ordnung ist? Wieso muss ich dort jetzt hin und warum soll ich zur Sicherheit eine Tasche mitbringen? Und genau, dann, das weiß ich noch, es war ein Dienstag, da sind wir dann losgefahren morgens, wurden vorne beim Empfang abgeholt. Der Weg war jetzt realistisch gesehen vielleicht 300, 400 Meter durchs ganze Krankenhaus. Für mich war es eine Ewigkeit, wie als hätte ich 5 Ketten mit 12 Kugeln oder sowas an den Beinen. Ich habe fast keinen Schritt gehen können. Wir haben Leni ganz bewusst bei der Oma gelassen und dem Opa. Und da bin ich mit meinem Partner dann eben hingefahren. Und als die Tür dann aufging und dort wieder 6, 7 Ärzte saßen, wusste ich schon, alles klar, gut, ich erfahre jetzt hier, ja, das, was ich eigentlich nicht hören möchte, weil wir uns natürlich schon mit dem Gedanken befasst haben zu Hause, okay, was ist denn, wenn es ein Tumor ist? Und dann war halt ganz klar, es kann ja kein Tumor sein. Ich bin 28 Jahre alt, das ist unmöglich. Mir geht's ja grundsätzlich gut. Ich habe gerade ein Kind auf die Welt gebracht. Das wird wahrscheinlich eine Entzündung sein, die mit ein bisschen Cortison verschwindet. So war das. Und obwohl ich innerlich, muss ich sagen, schon gespürt habe, dass es vielleicht nichts ist, was in 2 Wochen weggehen kann. Also so hat es sich zumindest angefühlt. Und ich weiß auch, dass ich meinem Partner gesagt habe, es fühlt sich so an, als wenn da auf jeden Fall irgendwas raus müsste. Und genau, als dann die Tür aufging und da so viele Ärzte saßen, habe ich schon gewusst, okay, alles klar. Die sagen mir jetzt, dass wir morgen operieren müssen. Und dann ist das auch in Ordnung. Und dann gehe ich dann von mir aus in 2 Wochen nach Hause und dann fangen wir halt da das gemeinsame Leben mit Leni an. Aber dem war ja dann nicht ganz so.
Was haben die Ärzte dir gesagt?
Sie haben nochmal meine ganze Krankengeschichte aufgerollt. Da wurde ich schon dann stutzig und dachte mir so, okay, warum kommt man denn jetzt nicht einfach zum Punkt? Ich weiß doch selber, wann ich geboren bin, wann die ersten Beschwerden anfingen, wann ich Leni auf die Welt bekommen, Welt gebracht habe und so weiter. Genau, und dann haben sie sich dafür entschuldigt. Und da habe ich auch gesehen, wie schwer es ihnen fällt, mir das zu sagen, dass sie eben einen bösartigen Tumor in der Bauchspeicheldrüse gefunden haben, der eben auch schon gestreut hat. Und zwar in die Leber gestreut hat und dementsprechend eine Operation nicht möglich ist. Und sie mir empfehlen, wenn ich das möchte, Morphium zu nehmen gegen die Schmerzen und eine Chemo, um das Ganze palliativ einstellen zu können, damit ich halt die letzten Monate noch ein relativ erfülltes und schmerzfreies Leben führen kann.
Muss ich gerade selber erstmal durchatmen. Ich meine, du hast es vorhin schon erwähnt, dass die Überlebensrate bei unter 5% liegt. Das heißt, die Ärzte sind eigentlich davon ausgegangen, dass du nicht mehr lange leben wirst.
Genau, und es hat nämlich auch niemand so richtig gesagt, weil ich dann nämlich sagte, ich habe dann nämlich gefragt, so ja, okay, gut, dann stellen wir mich jetzt palliativ ein und was bedeutet das? Also wie lange habe ich denn jetzt noch? Bin ich jetzt noch 5 Jahre hier oder 7 oder wie auch immer? Und dann hat er mich angeschaut und dann hat er gesagt, ja, wenn die Chemo anschlägt und so, dann haben sie vielleicht Glück, dass sie den ersten Geburtstag ihres Kindes erleben, aber wir können ihnen auch nicht versprechen, in welchem Zustand. Und dann dachte ich mir so, okay. Jetzt rechne ich mal. Das heißt, es sind noch nicht mal mehr 12 Monate. Das bedeutet, wenn das und das eintrifft, dann passiert das und das. Und mein Kopf hat gleich schon alles so ausgerechnet. Okay, das heißt, ich habe vielleicht im besten Fall noch einmal Weihnachten oder ich sehe noch einmal Schnee oder ich kann noch 1, 2, 3 Mal zu meiner Familie nach Deutschland fliegen. Und das war so, okay, irgendwie fühlt sich das jetzt nicht richtig an. Und dann habe ich nämlich gleich gefragt, so, okay, und welche Optionen haben wir noch, außer dass man sagt, mich palliativ einzustellen, weil irgendwie, weiß ich nicht, das fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre das jetzt der richtige Weg. Und dann haben sie mich so ein bisschen von meinem Ferrari da runtergeholt und gesagt, okay, einmal durchatmen, wollen Sie vielleicht darüber jetzt nochmal mit Ihrem Mann sprechen, wollen Sie nochmal eine Runde rausgehen, wie auch immer. Ich so, nein, ich möchte jetzt einfach gerne wissen, welche Optionen es noch gibt. Und dann hat er gesagt, Man könnte ihn jetzt in der nächsten Zeit dann den Port, also den Porter-Katheter, in die Schulter implantieren. Der ist dazu da, damit die Chemo verabreicht werden kann. Und genau, dann könnte man mit der Chemo gleich von vornherein starten. Oder wollen Sie jetzt vielleicht noch mal vorher zu Ihrer Familie nach Deutschland, weil man ja auch nicht weiß, wie diese Chemo verlaufen wird, wie es Ihnen dann gehen wird und so weiter und so fort. Und ich so, nee, wir haben einen Flug für in 4 Wochen geplant nach Deutschland und den möchte ich auch gerne annehmen und antreten und davor möchte ich gerne die Chemo. Und dann waren sie so bereit, haben alle Hebel in Gang gesetzt und mir gleich am nächsten Tag den Port implantiert und einen Tag später, also 48 Stunden später nach Diagnose, habe ich dann gleich die erste Chemo bekommen.
Hattest du in der Zeit überhaupt die Möglichkeit, die Kapazität, das Ganze irgendwie zu verarbeiten? Oder bist du einfach in den Macherinnen-Modus umgeschalten und hast gesagt, okay, jetzt Chemo hier, überleben?
Ja, es war wirklich ein absoluter Überlebensinstinkt, Einstellung. Es hat sofort Klick gemacht und okay, wir marschieren los. Und es gibt einfach kein Links- und Rechtsschauen. Und das ist jetzt 4,5 Jahre her und ich muss sagen, dass ich das Ganze so richtig Revue passieren habe lassen, vielleicht von einem Jahr so das erste Mal, so ganz richtig und ganz bewusst, vielleicht vor 1,5 Jahren, als es dann auch alles so ein bisschen bewusster mit Leni war und wurde und wir halt auch irgendwie eine andere Beziehung aufgebaut haben. Ich habe zum Beispiel Leni nie auf meinem Bauch schlafen lassen können, weil der Tumor einfach viel zu groß war. Es ist etwas, was mir bis heute so unfassbar doll abgeht, dieses Gefühl, dein Kind halt einfach so ganz dicht bei sich nachts zu haben und nicht nur so auf so neben sich liegen zu haben. Und deshalb genieße ich so sehr, dass Leni immer noch diese Nähe, also immer noch, sie ist 4,5, aber diese Nähe sucht. Und wenn sie nachts zu uns ins Bett krabbelt, sich dann immer noch so auf mich drauflegt. So ein bisschen nach diesem Motto, ihr hat das auch gefehlt, dass sie es bei Mama nicht konnte. Und deshalb genieße ich so sehr, dass das jetzt einfach ist. Und wir das alles so peu à peu verarbeiten und sein lassen und hinter uns lassen, aber auch ganz, ganz viel daraus mitnehmen.
Hm. Jetzt nochmal zurück zu der Chemo. Wie war das? Warst du dann in Graz zur Chemo oder konntest du in dem Krankenhaus bei dir in der Nähe behandelt werden? Und gab es, du hattest schon erwähnt, deine Schwiegereltern waren in Österreich vor Ort, gab es irgendwie ein familiäres Netzwerk, das sich aufgebaut hat, das sich dann auch um Leni kümmern konnte? Und wie ging es dir denn körperlich in der Chemotherapie?
Ja, fangen wir an bei der Chemo. Die konnte ich Gott sei Dank in Graz machen, allerdings ambulant. Das ist auch eines der einzigen Krankenhäuser oder eines der wenigen Krankenhäuser, die diese Chemo auch ambulant anbieten. Das bedeutet, die geht knapp 72 Stunden pro Zyklus. Und die ersten 6 Stunden war ich dann in Graz und habe mir dort die Präparate abgeholt, beziehungsweise die ersten kurzen Infusionen, die habe ich dann dort bekommen. Und das Langzeitpräparat, das habe ich dann in einer Bauchtasche mit nach Hause bekommen und war dann halt total verkabelt und sowas. Aber man konnte es nicht sehen, wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt drüber getragen habe, dann war es nur so, als hätte ich so eine ganz fancy Bauchtasche mitgenommen. Genau, und konnte dann natürlich auch zumindest bei Leni im Haus mit sein und bei ihr zu Hause einfach sein, obwohl ich natürlich nicht wirklich aktiv viel machen konnte, während die Chemo an mir dran hing, weil sie natürlich sehr, sehr intensiv war und auch alles sehr anstrengend war. Aber ich konnte halt einfach sie beobachten. Ich konnte halt trotzdem da sein. Ich war irgendwie körperlich zumindest anwesend und war sehr glücklich, dass ich das nicht alle 2 Wochen dann irgendwie für 3 Tage im Krankenhaus machen musste. Und abnehmen lassen konnte ich sie mir tatsächlich bei mir in der Ortschaft in Güssing. Und da haben die mir die dann immer abgenommen und das alles nochmal gespült. Und dann musste ich da quasi nicht nochmal nach Graz, weil Graz dann doch 1:15 Stunden mit dem Auto von uns entfernt war. Und das Netzwerk von Familie und Freunden, das war wirklich enorm. Meine Schwiegermutter hat sich bereit erklärt, alle 2 Wochen sich für 3 Tage oder 1-2 Tage dann freizunehmen, so dass sie sich um Leni kümmern konnte. Mein Partner hat sich Pflegeurlaub in der Schule genommen und Freunde und Familie waren sowieso stetig da. Ich hätte alles von denen verlangen können und alles bekommen können. Sie waren wirklich super und ja, allzeit bereit, mit mir in den Kampf zu gehen.
Das klingt total gut. Wie lange hast du die Chemo gemacht und ja, wie ging es dir körperlich? Weil also du warst sowieso schon geschwächt durch die Schwangerschaft, durch den Tumor, durch die Geburt. Und so eine Chemotherapie schwächt ja den Körper dann nochmal zusätzlich. Wie ging es dir in der Zeit und wann wurde es besser?
Also das, was zum Beispiel schon sehr, sehr viel gebracht hatte, war, dass ich mit Diagnoseverkündung Morphium erhalten habe, so dass ich diese Schmerzen in diesem im Oberbauch und Rücken einfach nicht mehr gespürt habe, was aber auch dazu geführt hat, dass ich die ersten 2 Tage komplett durchgeschlafen habe, weil es mich so ausgenockt hat. Aber mein Körper sich Gott sei Dank sehr gut an das Morphium gewöhnt hat und dann für Schmerzspitzen habe ich dann nochmal ein anderes Präparat bekommen, wenn dieses Morphium quasi nicht ausgereicht hat. Und da muss ich sagen, dass sich meine Psyche davon halt sehr, sehr schnell erholt hat, diesen dauerhaften Schmerz einfach nicht mehr zu haben und quasi aktiver auch mit Leni zu sein und einfach wieder so ein bisschen, ja, also Lebensfreude kam halt durch Morphium wirklich zurück. Und dann halt auch durch die Chemo, denn die Chemo hat gegen alle Erwartungen gleich mit den ersten 3 Zyklen eine Verkleinerung des Tumors bewirkt. Und das habe ich nämlich dahingehend auch gemerkt, weil der Tumor geschrumpft ist, der hinten in der Bauchspeicheldrüse ja sehr dicht am Rückenmark oder an der Wirbelsäule sitzt und dann halt auch diesen Druck einfach ausgelöst hat. Und ich dann es selber dann mal ausprobiert habe, weniger Morphium zu nehmen, um zu schauen, inwiefern der Tumor sich dann eben auch verkleinert hatte, weil ich eben ein gutes Gefühl hatte, ich konnte plötzlich besser essen, ich habe mehr bei mir behalten. Also es hat auf jeden Fall eine Wirkung gezeigt. Dann habe ich quasi ein Selbstexperiment durchgeführt und geschaut, inwiefern er dann halt auch wirklich kleiner geworden ist und habe dann mich selber so ein bisschen das Medikament so ein bisschen abgesetzt und da weniger genommen und eben gesehen, dass der Tumor scheinbar wirklich kleiner geworden ist. Und dem war dann auch beim ersten Staging, also bei der ersten CT-Untersuchung nach 3 Monaten so, dass man dann gesehen hat, dass der kleiner geworden ist und dass 1, 2 Lebermetastasen eben auch ganz verschwunden sind.
Wow. Und was war dann die Prognose der Ärzte? Haben sie immer noch eigentlich auf palliative Maßnahmen gesetzt oder kam dann irgendwann der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, es geht irgendwie doch wieder bergauf, es sieht besser aus?
Es sieht besser aus dahingehend, dass man sagt, man hat vielleicht mehr Zeit, aber Bauchspeicheldrüsenkrebs ist maximal heilbar mit einer Operation. Und der Operateur hat sich da immer noch dagegen entschieden zu operieren, weil er sagte, dass das eben mit dem, dass er sowieso gestreut hat, war man sich gar nicht sicher, wohin hat er denn überall hingestreut. Es konnten ja auch Lymphknoten und alles befallen sein. Weshalb ich weiterhin palliativ eingestellt wurde, weiterhin diese Erstlinientherapie mit Fulfirinox, so heißt die Chemo, bekommen habe. Und als man dann nach einem halben Jahr Chemo gesehen hat, dass der so, so klein geworden ist und der Operateur sich das nochmal angeschaut hat, hat er gesagt, okay, jetzt oder nie sterben, krass gesagt, würde sie, also ich sowieso in der nächsten Zeit. Und entweder schafft er es, das zu operieren oder auch nicht. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit, die ich habe, um ein Leben mit Leni und grundsätzlich ein Leben hier führen zu können. Und dann habe ich mich dazu entschieden zu sagen, ja, versuchen wir es für mich, für Leni,
für das Leben.
Ja.
Wow, habe ich gerade schon wieder Gänsehaut und muss ich auch sagen, Hut ab vor dem Arzt, der da operiert, weil so eine Entscheidung trifft man ja, glaube ich, auch nicht leicht zu wissen, die Patientin könnte bei der Operation sterben. Oder vielleicht danach, weil es nicht so gut gelaufen ist, wie ich es mir erhofft habe. Und dann zu sagen, man macht es trotzdem. Wie ging es dir dann direkt vor dieser OP?
Ich muss sagen, da bin ich auch wieder sehr laienhaft reingegangen, weil ich mir dachte, okay, hey, jetzt sagen Sie, Sie können mich operieren. Das bedeutet, Sie können auch den Tumor entfernen. Und dann musste ich einen Tag vorher natürlich ins Krankenhaus und am Abend vor der OP hat mich der Operateur nochmal in sein Büro gerufen, um den Ablauf nochmal zu besprechen, um nochmal genau zu skizzieren, was er wo macht. Dann war gleich der erste Satz. Er schneidet mich auf, untersucht meinen ganzen Bauchraum auch bei der Gebärmutter, Eierstöcke und so weiter, ob er irgendwo noch was vorher sieht. Und wenn er noch was sieht, dann macht er wieder zu. Und ich so, aber Sie haben doch gesagt, Sie operieren mich. Und dann war es so quasi so für mich, oh mein Gott, das heißt, obwohl ich diesen Schritt jetzt habe, dass ich hier im Krankenhaus bin, bedeutet das maximal, dass er mich aufschneidet und sieht, okay, geht oder geht nicht, und erst dann geht er weiter. Und es war nämlich angedacht, dass diese ganze OP so um die 15 bis 20 Stunden dauern soll. Und als ich dann am nächsten Tag nach 10 Stunden fertig war und der Anruf bei mir zu Hause durchging, bei meinem Partner, haben alle gewusst, oh nein, sie wurde wieder zugemacht, sie konnte nicht operiert werden. Aber das lief so gut, es konnte alles so gut entfernt werden, die Organe haben sich so gut verschieben lassen und ihnen gut alles sehen lassen. Und das wurde ja auch immer wieder zum Pathologen geschickt, wenn er was weggeschnitten hat, ob er eben genug weggeschnitten hat, ob noch da irgendwie noch was befallen ist, ob noch mehr weggeschnitten werden muss. Und ja, dann hat er, obwohl alle anderen Ärzte, auch Gefäßchirurgen und sowas, in Alarmbereitschaft waren, ich in einem ganz bestimmten OP operiert worden bin, wo man nochmal direkt, da gibt es auch nur ein, zwei OPs in Österreich, wo man direkt die Bauchspeicheldrüse bestrahlen kann im offenen Zustand. Und es war alles bereit für diesen Worst Case, dass man da irgendwie eine Aorta nochmal behandeln muss und so weiter. Aber es hat sich alles sehr gut operieren lassen und dementsprechend, ja, lief das alles sehr, sehr gut.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu dieser OP. Ich habe mir im Vorfeld Bilder von dir auf Instagram angeschaut, weil du sagst, dass so locker, der hat sich aufgeschnitten. Kannst du kurz beschreiben, von wo bis wo du aufgeschnitten worden bist?
Direkt unterm Brustkorb in der Mitte, und dann um den Bauchnabel herum, lass das 35 Zentimeter sein ungefähr. Also der ganze Bauch wurde einmal aufgeschnitten und aufgeklappt, um ja da bestmöglich dann ranzukommen.
Wie ging es dir, als du aufgewacht bist? Ich hoffe, sie haben dir gleich wieder ganz viel Morphium gegeben.
Ja, ich hatte wieder was zum Drücken. Und da konnte ich nämlich die ganze Zeit drücken, also auch schon nach 5 Minuten. Und da ging es mir, also den Umständen entsprechend, ganz gut. Ich war super heftig weggetreten. Ich habe alles nur so ganz verschwommen, ganz unangenehm, wie im ärgsten Rausch wahrgenommen. Aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass der Operateur zu mir gekommen ist und gesagt hat: Herzlichen Glückwunsch, alles gut gegangen und Happy Birthday, Sie haben ein neues Geburtsdatum. Und ja, das ist der 1. Juli, was jetzt ja auch dann eben bald schon wieder ansteht. Genau. Und wie ging es mir? Ja, also als ich dann auf der Intensivstation war, das war, ja, da bekommt man nicht viel mit. Da wird man eben so niedergespritzt von Medikamenten, dass man da wirklich so komplett zur Ruhe kommt und man ist super verkabelt. Man kann nur auf dem Rücken liegen und sich nicht drehen und sowas. Und als ich dann nach 2 Tagen also auf die normale Station gekommen bin, die aber trotzdem ein bisschen besser überwacht wurde, war es auch so das erste Mal, dass ich aufstehen musste, weil ich zur Toilette musste. Ich hatte zwar auf der Intensivstation einen Katheter, aber den hatte ich dann eben nicht, weil man natürlich wollte, dass ich halt schnellstmöglich auch wieder auf die Beine komme. Und ich mir dachte, okay, alles klar, ich stehe auf und gehe mal selber zur Toilette. Das war vielleicht nicht ganz so clever, weil man natürlich auch berücksichtigen muss, mir sind natürlich die ganzen Bauchmuskeln durchgeschnitten worden. Ich hatte 0,0 Körperspannung im Rumpfbereich. Ich konnte nicht mal sitzen. Und dementsprechend ja, war das dann mit dem Toilettengang dann auch nicht ganz so einfach. Und ich muss sagen, dass die richtig heftig anstrengende Zeit dann eigentlich erst nach 2 Wochen zu Hause anfing, wo ich mir dachte, lieber zu Hause sein als im Krankenhaus. Ja, da ging es dann einfach körperlich nochmal richtig, richtig bergab. weil Morphium einfach in Tablettenform nicht so schnell wirkt, als wenn man das als Infusion hat und als wenn man nur liegt und man versucht ja trotzdem irgendwie dabei zu sein. Und ja, es war aber einfach 0,0 möglich.
Wer hat sich in der ganzen Zeit um Leni gekümmert?
Meine Schwiegermutter. Genau, und ja, eben Lenis Papa, die haben das ganz, ganz toll und ganz, ganz großartig gemacht, weshalb ich ihnen auch so unfassbar dankbar bin von ganzem Herzen. Ja, da hat Leni mich wirklich gar nicht gebraucht. Da hat wirklich auch teilweise mein Mutterherz in den Monaten geblutet, dass sie sich halt einfach eine andere Bezugsperson gesucht hat, als sonst halt normal ist ihre Mama. Und deshalb bin ich halt auch so froh und schätze das halt so, wie es jetzt einfach ist, so die letzten Jahre, wo sie dann halt wirklich ihre Mama hat und wo ich halt auch einfach Mama sein kann. Und ja.
Wie lange hat es dann nach der OP noch gedauert, bis du wieder fit warst? Und wann wurdest du als geheilt erklärt?
Ich habe das ja ehrlich gesagt mal wieder den Ärzten nicht ganz geglaubt, dass der Darm wirklich 2 Jahre bis, also nach der OP benötigt, bis das halt alles wieder funktioniert und alles so auch ist, dass man sagt, es ist in Ordnung. Ich dachte, es ging einfach schneller, aber so richtig auf die Beine kam ich dann nach, ja, 6 Wochen ungefähr. Da habe ich dann, bin ich dann nämlich auch eine Reise nach Hause angetreten. Nach 4, 5 Wochen, da dachte ich mir auch so im Flugzeug, puh, das war vielleicht doch nicht so die beste Idee, hatte wirklich solche Schweißausbrüche und es ging mir einfach so schlecht. Aber ich glaube, dass das halt gerade so diese Ziele, die ich mir dann eben gesetzt habe, mit nach Hause fliegen oder dort mit hinfahren oder das und das machen, dass mich das halt auch immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen motiviert hat, bis dahin dann auch auf die Beine zu kommen und fit zu werden. Und aber wie gesagt, ich hätte mir einfach mehr Ruhe und mehr Zeit geben können, um da einfach, ja, mir selber einfach nicht so diesen Stress zu machen.
Und ja, genau, wann war dann der Punkt, wo die Ärzte gesagt haben, jetzt sind sie geheilt?
Geheilt bin ich offiziell nach wie vor ja nicht. Das ist man offiziell so nach, ich glaube, 5 bis 7 Jahren. Ich glaube, 7 Jahre ist da so dieses große, große Steckenpferd. Allerdings ist es so, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs ja so aggressiv ist, dass ein Rezidiv schon innerhalb der ersten 3 bis 9 Monate zurückkommt. Und als ich das dann so geschafft habe, war zumindest so das erste Aufatmen. Und jetzt bei der letzten Untersuchung im März, bei der letzten Nachsorgeuntersuchung, hat mein Onkologe dann auch gesagt, Frau Horvath, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nochmal was in der Bauchspeicheldrüse wiederkommt, ist sehr, 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 sehr gering. Und das war für mich auch schon so einfach ein gutes Gefühl und einfach so dieses, okay, hat sich ja gelohnt. genau. Also noch offiziell noch nicht ganz, aber 4 Jahre mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, also operierten Bauchspeicheldrüsenkrebs ist schon ganz gut.
Wow, auf jeden Fall beeindruckend und ich freue mich, wie lebendig du hier heute deine Geschichte auch erzählst. Mir ist noch durch den Kopf geschossen, vielleicht als Frage, gibt es Theorien oder Zusammenhänge, dass die Ärzte gesagt haben, dass das in der Schwangerschaft aufgetreten ist? Weil ich weiß ja manchmal, dass manche Krebsarten von bestimmten Hormonen getriggert werden. Ich will jetzt auf keinen Fall Angst schüren und damit sagen, dass alle Frauen, die schwanger sind, Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Aber sozusagen, gibt es da einen Zusammenhang, dass die Ärzte vielleicht gesagt haben, deswegen vielleicht war dann die Veranlagung schon da und dann ist das aufgetreten in der Schwangerschaft durch die hormonellen Veränderungen?
Ja, ich habe in der ganzen Sache sowieso ein bisschen den Jackpot gezogen, weil man sofort, wenn junge Menschen an Krebs erkranken, schnell drauf schaut, ob es sich vielleicht um einen Gendefekt handelt. Und ich habe einen BRCA2-Gendefekt, was ja bekannt eher so unter Angelina Jolie-Gendefekt und sowas ist. Ich weiß gar nicht, an welchen genau sie erkrankt ist. Es gibt da 1 und 2. Ich bin auf jeden Fall am 2er erkrankt, was eigentlich auch ein Brustkrebs in Anführungsstrichen in der Bauchspeicheldrüse ist, so im übertragenen Sinne. Und das Ansetzen der Ärzte war jetzt quasi, dass das auch so gut angeschlagen hat, die Chemo, weil in diesem Folfirinox Platine eingesetzt werden, die halt eben bei Brustkrebs auch eingesetzt werden. Und genau, deshalb geht man davon aus, dass aufgrund von Lenis oder aufgrund von der Geburt von Leni, der Schwangerschaft mit Leni, das Ganze nochmal so einen Schub bekommen hat. Das habe ich eben auch in den Tumormarkern gesehen, die mir dann irgendwann abgenommen wurden und dann ja auch mit Abschwächen der Schwangerschaftshormone auch teilweise gefallen sind, weil die waren wahnsinnig hoch zu dem Zeitpunkt, als ich entbunden habe oder kurz nachdem ich entbunden habe und man den Verdacht hatte mit, da ist was in der Bauchspeicheldrüse, ohne dass das schon diagnostiziert wurde, waren sie unfassbar hoch und eben mit Abklingen der Schwangerschaftshormone sind die teilweise ein bisschen rund, ist halt nicht mehr ganz so aktiv gewesen, aber trotzdem noch sehr aktiv dafür, dass er da eigentlich nicht hätte hinkommen sollen.
Das heißt, die Ärzte würden dir wahrscheinlich auch nicht dazu raten, nochmal schwanger zu werden.
Genau, das war natürlich auch ein Punkt, der für mich dann auch in Ordnung war. Vor allem, weil mir auch in Graz gleich gesagt wurde, dass sowas wie Gebärmutter und Eierstockentnahme und dann halt auch eben die Brust sich abnehmen zu lassen, auf jeden Fall ein Prozess ist, der noch durchgeführt wird. Oder durchgeführt werden sollte, durchgeführt werden muss. Damit befasse ich mich mal nächstes Jahr. Und genau, um da halt einfach kein weiteres Risiko eingehen zu müssen.
Ja. Ständig aus der Hormonsicht, aus der Gensicht. Und ich habe auch gerade gedacht, wahrscheinlich mit einer 35 Zentimeter langen Narbe den Bauch hinunter wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Risiko.
Genau.
Weil es ein genetischer Faktor ist, wurde deine Tochter auch schon getestet oder wird sie getestet werden, sobald sie älter ist?
Na, die es ist so, dass die Humangenetik das Recht auf Unwissenheit hat. Das heißt, wäre das jetzt ein Gendefekt, der relevant ist für Kinder, also im jungen Alter, dann wird man sie testen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit nicht da oder das Risiko nicht da, dass sie daran jetzt irgendwelche Folgen haben könnte. Und deshalb ist sie, darf sie mit 18 selber entscheiden, ob sie es wissen möchte oder nicht. Das ist ihr dann ganz frei überlassen. Ich darf sie nicht testen, ich kann sie nicht testen, auch wenn ich es vielleicht wollen würde oder auch nicht, keine Ahnung. Genau, dementsprechend hat Leni alle Informationen von mir und klopf, 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 50-50 Chance, dass sie den Gendefekt auch hat. Wir hoffen mal auf die 50%, dass sie es nicht hat.
Ja, und wenn, dann ist wenigstens das Wissen schon mal da.
Das, darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar, ja.
Ja, dann kann sie proaktiv damit umgehen.
Genau.
Liebe Anne, vielen lieben Dank. Für die, die sich für das Thema interessieren, wo kann man dich finden?
Genau, also auf Instagram direkt zu meinem Thema kann man mich auf Stella Fucking V erreichen oder finden. Und mein neues Projekt heißt Happy Mind bei Anne. Da kannst du mich eben auch finden und mit mir zusammenarbeiten, beziehungsweise ich würde dich als System- und Resilienzcoach in verschiedenen Bereichen deines Lebens dann unterstützen und genau, da darfst du auch gerne vorbeischauen. Ansonsten dürft ihr mir auch jederzeit einfach so eine Nachricht schreiben, falls ihr noch weitere Fragen habt oder es irgendwas gibt. Ich freue mich da in Anführungsstrichen natürlich dann von euch zu hören, solange es ja nicht ein ähnlicher Schicksalsschlag ist. Und sonst bin ich da bestmöglich bemüht, euch da ja Frage und Antwort zu stehen.
Ich werde es auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe. Danke, dass du hier warst.
Ja, ich danke dir ganz herzlich. Alles Liebe dir.
Das war die Geschichte von Anne. Ich hoffe, du konntest etwas Interessantes für dich mitnehmen und wir hören uns nach der Sommerpause.